ARD.
Ich habe überhaupt gar keine Idee, wie das ist in so einem Tourbus.
Warst du noch nie in einem Tourbus?
Also das Absurde ist, gab es schon das ein oder andere Mal das Angebot, ich könnte dir mal einen Tourbus zeigen.
Ja, okay.
Wo man dann aber als Frau sagt,
oh, wow.
Nee, danke.
Also mir kannst du vertrauen, wenn du irgendwann zum Konzert kommst, weißt du, das ist okay. Wir zu Hause versuchen, das Handy in der Küche zu parken und dann ins Bett zu gehen. Vor allem, wenn du im Bett bist, wirst du nicht neben deinem Partner liegen und mit dem Handy einfach da rumscrollen.
Machen, glaube ich, viele.
Ja, aber ich finde es kacke.
Wahrscheinlich wird es bei dir auch so sein, wenn die dann so, ich sag mal so 6, 7 sind und gewisse Dinge immer gucken, dass man dann, wenn man 2 Anfragen reinbekommt für die gleiche Zeit, dann entscheidet man sich eher für das, wo das Kind auf einen stolz ist. Und dann bist du so, ey, ich habe heute mit SpongeBob gearbeitet und die Kinder so, boah, du hast SpongeBob kennengelernt.
Egal.
Und man ist so, ja, das ist mein Kollege.
Ja, ja, das ist mein Job.
Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich
Alba Schaller
und
Colleen Ullmann-Fernandes.
Das ist 1+1, Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR3, Produktion mit Vergnügen.
Willkommen bei der dritten Folge.
Das, eigentlich da
bist du
sind
die Moderatorin. Ja, krass, ey. Also verrückt. Schon 2 Wochen haben wir geredet. Jetzt ist die dritte Woche. Und es ist so eine coole Routine, ne? So ein bisschen so wie Meditation.
Therapie.
Ja.
Irgendwie
eine
sowas.
Eine Form, ja.
Ein bisschen. Und ich war wirklich erstaunt auch beim letzten Mal, was es so für Parallelen gibt. Also
voll
Songwriting,
viele.
Kinderbuch schreiben, dann dieser Geräuschpegel, das, was du auf Tour hast, was ich dann hatte nach der Moderation von The Dome etc. Publikum, es ist laut, man kann nicht sofort einschlafen. Wie ist es denn bei dir grundsätzlich mit dem Einschlafen? Kannst du gut schlafen?
Also ich habe gerade ja dieses Armband an, der genau sagt, wie mein Recovery ist. Und das, also viele Leute denken, wenn ich das erzähle, denken sie, oh Mann, aber schlaf doch einfach und dann weißt du eh schon, wie du dich fühlst und so weiter. Und ich so, nee, ich will es einfach wissen, um zu lernen, wie geht's besser. Oder manchmal hat man ja ein Gefühl als Mensch und man denkt, oh, heute fühle ich mich irgendwie schlecht, was ist passiert oder wieso? Und ich bin sehr neugierig generell als Mensch, deswegen hatte ich Bock, einfach mehr zu wissen von mir selber oder meinen Körper besser zu verstehen. Und ich kann sagen, gestern Abend habe ich super gut geschlafen, endlich mal wieder.
Aber bist du da mit deiner Uhr einer Meinung oder ist es manchmal so, dass du denkst, boah, ich habe so gut geschlafen und dann guckst du auf die Uhr und die sagt, nee?
Also ich bin manchmal, eine Sache, die ich noch nicht ganz raus habe, ist, wenn ich im Tourbus schlafe. Ja, Tourbus ist erstmal sagte no sleep detected, what happened sozusagen.
Ach, fragte wegen
mich
des
am Morgens.
Geruckelt.
Ja, weil mit dem GPS, das Handy trackt es dann auch alles und dann ist man auf einmal irgendwo anders und dann meint, bist du gefahren die ganze Nacht oder
du
was ist
spazieren.
Los?
Spazieren.
Genau. Und deswegen muss ich erstmal manuell das dann eintragen und sagen, ich bin ungefähr um die Uhrzeit ins Bett gegangen und dann aufgewacht.
Ach, krass.
Und dann sagt er, okay, und dann analysiert er das für mich und dann sagt er dann lustigerweise aber, dass ich eine gute Recovery habe im Bus, wo ich manchmal aufwache und denke, boah, irgendwie ist, es kann doch nicht sein, ich bin voll auf aufgewacht. Und lustigerweise hat's nichts mit, also hängt es manchmal nicht zusammen, dass man, wenn man öfters aufwacht, nicht sich gut erholen kann sogar auch.
Ja, weil die Tiefschlafphase ist ja entscheidend, ne?
Genau. Und das ist halt irgendwie krass. Und deswegen, das hätte ich nicht gedacht, dass ich im Bus auch besser manchmal schlafe. Also sehr oft ist es nicht der Fall. Sehr oft ist es Recovery bei unter 40%, das ist sehr schlecht. Und dann muss ich noch eine Show spielen abends. Das ist dann viel, ja.
Ich habe überhaupt gar keine Idee, wie das ist in so einem Tourbus, weil wir haben manchmal so Sendungen moderiert.
Warst du noch nie in einem Tourbus?
Also das Absurde ist, man moderiert irgendwie, weiß nicht, im Europapark Rust hatten wir manchmal so Sondersendungen und dann treten da alle möglichen Musiker auf. Und dann geht man zur Aftershow-Party und dann gab es schon das ein oder andere Mal das Angebot, ich könnte dir mal einen Tourbus zeigen.
Ja, okay.
Wo man dann aber als Frau sagt,
oh, wow.
Nee, danke.
Oh, krass, ey.
Und
ja,
deshalb,
das ist echt billig.
Weil ich immer gesagt habe, nein, habe ich keine Ahnung, wie es so aussieht in einem Tourbus.
Oh Mann, ey.
Also beschreib doch mal.
Also mir kannst du vertrauen, wenn du irgendwann zum Konzert kommst, weißt du, das ist okay. Ich glaube, die meisten denken, Tourbus ist ultra glamourös und Tourlife generell. Ich finde, viele Leute, die nicht touren, denken, boah, Tourleben muss ja so krass sein. Also hier in der Stadt, dann in der nächsten Stadt und dann überall das beste Essen, Drinks und so weiter. Ich glaube, also es gibt natürlich alle Arten von Bussen natürlich, ne? Aber wir schlafen eher so wie Sardinen. Also es ist eher wie so eine Sardinen aus Lisboa, diese perfekten Dinger, die man da kaufen kann. Weil wir sind bei uns jetzt 19 Leute unterwegs auf Tour und wir schlafen einen in einem Bus.
Krass.
Und es ist alles so Betten, die so Hochbetten sind. Und es ist immer zwei übereinander.
Mhm. Schläfst du oben oder unten?
Ich schlaf oben. Mhm. Das ist Privileg. Die bessere.
Also alle wollen nach oben eigentlich, und manche müssen nach unten.
Lustigerweise haben wir es gut aufgeteilt und jeder mag seine Position. Also es ist nicht so, dass wir alle uns über die oberen streiten. Und jetzt haben wir auch so eine Art Sitzordnung oder eine Bettordnung. Mhm. Und dann jeder weiß schon, welches Bett für wen ist, weil wir sind immer die gleiche Crew, die gleiche Band.
Weil manche müssen ja auch häufiger aufs WC vielleicht
richtig.
In der Nacht und die schlafen vielleicht lieber unten.
Unten gibt's aber keine Betten. Das ist alles, also man muss sich so vorstellen, nur oben gibt's Betten in unserem Bus. Das ist so ein Double-Decker, so wie so ein englischer Bus, aber nicht rot. Und ganz oben sind ganz vorne normalerweise eine Lounge, wo ein paar Sofas sind, die sich, einfach ein Sofa, der sich anguckt, so gegenseitig. Und da gibt's einen Fernseher, der hochrollt und so, ganz, ganz cool. Das ist ein bisschen mehr so MTV Cribs-mäßig. Und die anderen Betten, die gehen halt bis von ab der Lounge sozusagen. Das ist einfach ganz vorne über dem Fahrer. Und dann hast du vorne ein riesen Glas, also du kannst nach vorne gucken, wie die Autobahn fährt, also wie du auf der Autobahn fährst. Und dann ab dem Moment, wo die Lounge fertig ist, gibt's direkt zwei Betten, oben, unten, unten, unten. Und dann weiter nochmal zwei Betten. Dann gibt's erstmal einen kleinen Flur, wo es eine Treppe gibt, die man runtergeht dann. Und auf der gleichen Seite der Treppen gibt's auch noch Betten. Also die sind eigentlich die nicht so guten Bette, meine ich. Weil da schläft die Tourmanagerin, weil sie meint, dann wache ich direkt auf, wenn wir ankommen und dann wache ich auf und dann gehe ich direkt die Treppen runter und kann rausgehen und euch den Tag organisieren. Ja, das ist krass. Und dann dahinter dem gibt's nochmal eine Tür, die separiert ist und da gibt's auch nochmal 8 Betten oder mehr.
Und dann habt ihr so einen Vorhang, den ihr zuzieht?
Genau, bei jedem Bett gibt's so ein, also dieser kleine Corridor ist in der Mitte und an der Seite gibt's dann eben einen Vorhang. Und der Vorhang gibt schon viel mehr Schutz, als man denkt. Also es ist sehr gut.
Aber wenn jetzt jemand sehr laut schnarcht, würdest du
ja,
hören?
Das hört man, ja klar. Ja,
schnarcht
ja.
Irgendwer bei euch?
Ja. Aber ich also nicht so krass Schnarcher, glaube ich. Also wir haben da nicht, die sind eher hinten in dem
also
hinteren
es gibt
Teil.
So einen Schnarcherbereich, so wie so ein Raucherbereich.
Ja, genau,
im Zug.
Das haben wir leider nicht so, aber es wäre geil. Das wäre richtig gut, wenn man das so macht, ja.
Dann die Schnarcher unter sich.
Richtig.
Und alle anderen woanders.
Richtig, so ist es, ja.
Und
die Pipi-Macher auch unter sich.
Ja, aber wenn ihr dann so abends euch alle gleichzeitig Bett fertig macht.
Machen
also,
wir leider nicht.
Ach so.
Oder besser
weil
so.
Dann wollen ja alle gleichzeitig Zähne putzen, oder wie?
Genau. Der Trick nämlich, nach vielen Jahren Touren, ist halt Zähne putzen nicht im Bus, sondern in der Venue noch oder so. Also das Ding ist, wir haben unsere Amenities auf Tour, also die Amenities in dem Bus sind eigentlich nur eine Toilette, wo man nur Number One machen kann. Und dann gibt es aber keine Dusche oder so. Das ist nur das Bett und eine kleine Toilette für eigentlich Emergencies oder Pipi, wie gesagt. Der Rest ist einfach und so ein Kühlschrank und eine Kaffeemaschine. Das ist das Einzige, was man drin hat. Und dann ist man aber jeden Tag abhängig von der Venue, in der man spielt. Also die Duschen sind nur so gut wie die Venue, wo wir spielen. Und manchmal haben wir auch Venues gehabt, wo ganz am Anfang der Touren, wo wir noch nicht so bekannt waren, noch nicht so viele Leute kamen, kalte Duschen gehabt. Und es war in Polen irgendwann im Februar. Und ich weiß noch, in Warschau haben wir dann einfach kalt duschen müssen. Bei -5 Grad oder sowas. Und es war natürlich Indoor, aber trotzdem einfach so ein nicht so ein schönes Gefühl, wenn man dann irgendwie so ein tolles Konzert geben muss. Deswegen am besten immer auch duschen und Zähne putzen nach der Show in der Venue noch, richtig in einer normalen Dusche oder in einer Sportdusche. Manchmal sind es auch so Sporthallen. Also genau. Und dann geht man in den Bus, schon fertig geduscht und umgezogen. Und
im Schlafanzug.
Richtig, ja.
Krass.
Ja.
So ein Leben als Musiker im Tourbus.
Ja, das ist krass. Auf jeden Fall hat's ja viele Leute. Also jetzt wo ich eine Tochter habe, es gibt viele Leute, die auch so seinen Bus umbauen in so ein Kinderfreizeitpark und sowas. Also dass sie halt unten so ein Bällebad haben oder du kannst sie ja oben alles so machen, wie du willst. Also unten wahrscheinlich schwieriger, aber oben ist halt, die Betten kannst du ja auch wegmachen und sagen, ich will eine ganze Suite haben oder sowas. Und dann kannst du dir auch, wir hatten das auch für die Spanien-Tour einmal gehabt, ganz hinten waren nicht mehr Hochbetten, sondern ganz hinten war einfach ein Raum, der noch abgeschlossen war. Und da war ein Doppelbett für meine Frau und für mich. Und es war dann viel angenehmer, als jetzt sozusagen auf einem Hochbett zu schlafen.
Und dann könnte man direkt mit so einer Rutsche ins Bällebad rutschen.
Das wäre cool, ne?
Das wäre Premium. Ja.
Und auch eine Rutsche raus. Auf dem Bus. Wäre auch cool.
Auf die Bühne.
Ja, das ist. Also ich glaube, wenn man auf Tour ist, kriegt man krasse Ideen. Weil man ist auf Tour und man kriegt ja jeden Abend Applaus, man ist so in so einem komischen Film, man weiß nicht, ist es Realität und man denkt irgendwann, ist es Realität. Und dann passiert so, dass man auch so denke, boah, man ist in diesen tollen Städten unterwegs, vielleicht könnte man nicht vielleicht einfach ein Auto, so ein Fiat Cinquecento mitnehmen, einfach so ein ganz kleines Auto einfach in den Truck. Nee, genau, weil wir haben noch einen Truck dabei, also ein ganz großer Truck, so ein Lastwagen.
Einfach mitnehmen.
Genau, wo die ganzen Instrumente drin sind, wo die Bühne drin ist, die Lichter und so weiter. Und manchmal denkst du, hey, da ist da noch voll viel Platz drin. Könnte man nicht einfach ein Auto reinmachen und dann in jeder Stadt, wo du ankommst, kannst du dann ein bisschen rumfahren vor die Show.
Ja.
Das ist auch cool.
Aber hast du da wirklich Zeit? Ich weiß noch, ich habe einmal eine Reisesendung moderiert. Da waren wir immer so 3 Tage in einer Stadt und das war wirklich so ankommen, Stadt erkunden. Also wir haben dann auch gedreht, wie ich da rumfahre und mir alles Mögliche angucke.
Ja.
Aber es war halt Dreh. Also ich bin dann an irgendwelchen Schaufenstern vorbeigelaufen und dachte so, oh, da würde ich gerne rein.
Ja,
aber es war keine Zeit für da reingehen.
Total.
Und dann waren alle so, ey, du warst da und da und da, aber ich habe nichts gesehen von der Stadt tatsächlich.
Das passiert super oft. Ich glaube, also ja, 100% wie bei dir. Ich habe meinen mein Google Maps ist voll mit so Pins von Orten, wo ich so hin will unbedingt und wo ich halt mal war beim Dreh oder bei einer Tour oder so. Klar, manchmal kriegt man das nicht hin. Also ich glaube, was wir jetzt versuchen auf Tour zu machen ist, wir sind in vielen Städten, wo wir schon gespielt haben. Dieses Jahr haben wir auch noch Finnland gehabt, was neu war für uns, und Kroatien, und das ist auch mega cool. Und da haben wir ein bisschen was sehen können zum Glück, weil wenn man mit dem Tourbus ankommt morgens, ist es ja nicht so, dass man am gleichen Tag anreist, sondern man ist ja schon direkt, man wacht auf und du bist in dieser neuen Stadt. Also der Tourbus ist so eine Zeitmaschine ein bisschen auch, finde ich, oder so.
Wie Teletransporter. So ein Kreuzfahrtschiff.
Wie so ein Kreuzfahrtschiff eigentlich,
Du fährst über Nacht, auf einmal bist du in Ägypten.
Richtig, unfassbar schön. Genau. Und das ist halt super cool, weil wir wachen dann auf und haben eigentlich noch den ganzen Morgen für uns, außer wir haben Interviews oder verschiedene Sachen, die man machen muss noch und so weiter, aber öfters hat man Zeit morgens frühstücken zu gehen, kurz in der Venue, wenn es ein Catering gibt, und manchmal sagen wir, hey, wir gehen in die Stadt frühstücken, wir holen uns einen coolen Café und dann laufen wir ein bisschen rum. Und dann hast du auch ein bisschen einen Bezug zu der Stadt, wo du spielst, weil manchmal ist es, ich finde, sehr oft und fast immer versuche ich das zu machen, weil es mir sehr wichtig ist, einen Bezug zu der Stadt zu haben, und wenn man Ansagen macht zwischen den Songs, dass man ein bisschen weiß, wo man ist und dass man nicht sagt, hallo Hamburg, und man war in Wien oder so. Ja.
Ist dir das schon mal passiert?
Aber
der Klassiker.
Ich hab's wieder verdrängt, ich weiß nicht mehr, wo das war.
Da haben wir ständig bei irgendwelchen Domes oder so, dass dann irgendeine Boyband rauskommt. Vielleicht hat denen jemand aus Scherz auch eine falsche Stadt gesagt.
Ja, wahrscheinlich.
Und dann kommen One Direction und sagen, hallo Düsseldorf. Und es ist gar nicht Düsseldorf.
Ja, krass, ey.
Ja.
Das ist schon hart. Also ich war letztens jetzt in Wien, in Österreich, 3 Konzerte hintereinander, und eins davon war in einem Ort, wo ich nicht mehr wusste, wie das hieß. Weil es war wirklich so, es war in so einem Gut, es war so ein Tierschutzgebiet eigentlich, es war mega schön für Tiere, war so eine Farm, wo die aufgenommen haben für Tiere, die in Not sind und so weiter. So ein mega schönes Konzept, und da drin haben sie so ein Festival gemacht. Und der Ort hieß, glaube ich, Hendorf oder sowas, aber das habe ich ja später. Der Ort hieß halt Gut Eiderbichl, hieß dieses Hotel, und klar, und ich war so, guten Abend, buenas noches, Gut Eiderbichl, und das klang natürlich auch voll blöd, weil eigentlich Gut Hendorf wäre besser gewesen, aber sowas passiert mir eher, weil man dann nicht mehr weiß, weil Salzburg war das auch nicht so richtig, und dann gibt's halt Leute, die dann manchmal gepisst sind, weil ich irgendwas gesagt habe, was irgendwie die Nachbarstadt ist, und sie so, nee, wir haben voll den Fight gegen die Nachbarstadt.
Oh Mann, ey.
So Köln-Düsseldorf mäßig oder so.
Ja, das ist ganz schlimm.
Naja. Aber ist es bei dir denn so, weil ich finde es, wenn ich mal Sachen mit Fernsehen mache oder so, ich finde, in der Musik muss man nicht viel rumwarten, aber ich habe das Gefühl, wenn ich irgendwann im Fernsehen mache oder so, also wenn ich bei The Voice bin oder wenn ich ein Interview gebe im Fernsehen oder irgendwas drehe und so, gibt's so viel Rumwarterei. Man wartet die ganze Zeit rum. Kann man nicht das irgendwie optimieren?
Beim Fernsehen auch gar nicht mal so viel warten, also im Vergleich zum Film. Hast du mal einen Film gemacht?
Ich hab nur Synchron
also
gesprochen.
Beim Film wartest du eigentlich nur, weil, also zum Beispiel habe ich mal einen Film gemacht mit vielen Stunts.
Ja.
Und dann dreht ja das Team die Stunts, und dann wirst du...
Hast du nicht deine Stunts gemacht?
Oh, meistens mache ich die selber.
So wie Tom Cruise, hatte ich gedacht.
Also manchmal halt nicht, manchmal sage ich nur heute nicht.
Die Backflips, mindestens die Backflips.
Auf jeden Fall. Ja. So, aber manchmal, wenn ich meine Stunts nicht wie sonst immer selber mache,
klar, natürlich,
dann muss man halt rumsitzen und warten, bis sie fertig sind.
Ja.
Und Schauspielerei bedeutet einfach super viel warten. Also manchmal wartest du 50% der Zeit. Was auch okay ist, also ich weiß noch, bei einem Film waren wir dann irgendwann wie so eine kleine Clique, und dann sitzt du da halt mit allen und isst Eis. Mhm. Du darfst aber als Schauspieler dich nicht in die Sonne setzen, wegen Anschluss.
Oh, klar, natürlich.
Weil wenn du am nächsten Tag dunkler bist als am Vortag.
Oder roter, im besten Fall.
Rot, das hatten wir auch schon. Oh Gott, wir hatten einmal eine Geschichte.
Der Scampi jetzt hierher gekommen.
Oder tätowierter als am Vortag, okay, ist auch schlecht.
Ach du Scheiße, okay.
Also wenn so Schauspielende kommen, hatte ich mal richtig auf doofe Ideen.
Ja, ja.
Einer hat sich einmal wirklich, oh Gott, ich könnte den Namen sagen, aber mache ich lieber nicht.
Geil.
Der hat sich
ein deutscher Schauspieler?
Ein deutscher Schauspieler hat sich dann eine Palme aufs Bein tätowieren lassen. Der war schon sehr betrunken, muss man sagen, das war abends.
Zu viel war gewartet einfach, ne? Zu lange.
Kommst du morgens so ans Set und dann sagt die Maskenbildnerin, aber die Palme hattest du doch gestern noch nicht.
Scheiße.
Und die hat natürlich, du drehst ja so einen Film nicht chronologisch.
Ja, natürlich.
Und wenn du auf einmal in einer Szene eine Palme hast und in der nächsten wieder nicht und so, ist natürlich super schlecht.
Ist es aufgefallen am Ende dann oder war das jetzt nicht so?
Also irgendwie musst du dann halt tricksen mit den Hosen oder du musst halt immer die Hände aufs Bein packen oder so.
Oder man kann aber auch Make-up machen, oder? Auf Tattoos.
Ja, aber dann brauchst du halt eine Stunde länger Maskenzeit und dann muss es natürlich auch disponiert sein.
Krass.
Und wenn du die Palme gestern noch nicht hattest, hat niemand eine Stunde Maskenzeit, um die Palme abzudecken.
Ja, man kommt einfach, ich glaube, wenn man so lange wartet, kommt man einfach auf diese tollen Ideen wahrscheinlich.
Ja, und manche, wir haben Sonnenverbot, also es gilt Sonnenverbot und Sportverbot beim Dreh.
Wow.
Also klar, weil du kannst dich natürlich auch verletzen. Und wenn du dann halt irgendwie auf einmal knallrot aus der Sonne kommst, ist natürlich doof für einen Dreh. Und manchmal hast du auch so, wenn irgendwie vier Frauen hintereinander die Haare groß frisiert bekommen, da musst du halt super früh in die Maske, weil dann eine Maskenbildnerin, sag ich mal, vier Frauen hintereinander machen muss. Und wenn du die erste in der Maske bist, dann musst du manchmal 3 Stunden warten. Und dann hatten wir, dann hast du noch so die Lockenwickler am Kopf. Und wir hatten eine Schauspielerin, da war so ein Bungee-Ding gegenüber. Und dann dachte sie so, oh, ich muss ja 3 Stunden warten, ich gehe jetzt einfach mal Bungee springen.
Das ist doch nicht dein Ernst.
Und dann ist sie mit den Lockenwicklern am Kopf, ist sie da runtergesprungen und sah natürlich hinterher nicht mehr so aus wie vorher.
Wie kann man das denn machen?
Also die Maskenbildnerin hat sich so unfassbar aufgeregt, weil sie war
Scheiße,
so, ey, wie kommst du auf die Idee, beim Drehen zu denken, ach, ich gehe mal Bungee springen.
Aber in mir scheint so, als ob Leute, also Tattoos, dann der andere Bungee. Es scheint so, als ob irgendwie diese Wartezeit was mit deinem Kopf macht.
Kirre, wenn du da die ganze Zeit hängst und es ist ja trotzdem warm, ne? Also du hast ja die gleiche, man wird ja so blöd, wenn es sehr warm ist und die ganze Zeit dir die Hitze auf den Kopf knallt und anscheinend kommen dann echt Schauspielende sehr schnell auf wirklich doofe Ideen.
Krass, Alter. So. Hast du auch so eine doofe Idee gehabt, oder?
Nee, tatsächlich. Ich hänge dann einfach immer nur ab. Ich mache dann meine Steuer ganz langweilig.
Ja, das ist gut natürlich. Muss man auch machen. Ne?
Ja, also, ich habe dann so meinen Büroordner mit.
Ja.
Und mach dann Steuer.
Wirklich? Krass. Also.
Super langweilig.
Nein, aber ich kann es voll nachvollziehen, weil ich habe letztens auch vor dem Konzert noch meine Steuer für den Monat gemacht. Aber weil ich auch so eine E-Mail bekommen habe, genau so 2-3 Stunden vor dem Auftritt. Und dann war so, aber könntest du mir hier noch für diesen Monat die Steuer schon, so die Belege schon mal schicken und alles. Und ich so, und dann war ich so genervt von dieser Mail.
Dann hast du es direkt gemacht.
Dann habe ich gedacht, komm, jetzt mache ich es einfach. Und dann habe ich es durchgezogen. In 1,5 Stunden hatte ich das.
Ja,
und
so
ich hatte
gut,
das
wenn man's
perfekt.
Hat.
Und dann war es, und ich habe dadurch ein besseres Konzert gespielt, bin ich mir sicher.
Oh, echt? Das hilft.
Ja, weil ich hatte es auf my chest sozusagen. Es war ein Gewicht weniger, ja.
Ja, aber also die machen sich immer so lustig über mich, weil andere oder manche gehen dann in den Whirlpool, was die Maske auch nicht mag, weil du schwitzt natürlich sehr. Und wenn du einen Lidstrich drauf hast, ist der dann natürlich weggeschwitzt.
Klar.
Und wenn die anderen dann vom Whirlpool, Tätowierer, Bungee Jumping zurückkommen und dich fragen, was hast du denn gemacht? Und du sagst Steuer, bist du natürlich die Langweilerin überhaupt.
Aber wenn du, ich meine, wenn du jedes Mal Steuern machst, dann ist auch was falsch, oder? Kannst
du
nicht jedes Mal.
Ich mache auch andere Sachen, weil ich bin auch Vermieterin.
Ah ja.
Und dann muss ich dann manchmal, also ich habe zum Beispiel eine Mieterin, oh Gott, ich hoffe, die hört gerade nicht zu, weil die weiß natürlich, dass sie gemeint ist.
In welchem Land?
Die Deutschland? In Deutschland, die wechselt oft ihre Partner. Hm. Und da kommt so gefühlt alle 6 Monate.
Okay, krass. Und wieso ist das wichtig für dich als Vermieterin?
Weil ich bin ja, also es kann ja niemand für mich die Verträge, beziehungsweise ich muss entscheiden, ob der neue Partner da einziehen darf, weil ich brauche ja dann die ganzen Unterlagen.
Ach
es kann,
so, er
der ist ja dann Vertragspartner. Es könnte ja dann auch passieren, dass die sich trennen und er bleibt in der Wohnung und sie geht raus.
Ach so.
Das heißt, heißt, ich muss einmal mein Approval geben und dann lasse ich mir halt die ganzen Unterlagen schicken und ich muss bei dieser Frau ungefähr alle 4 Monate einen neuen Partner approven und immer dann so, ja, Gehaltsnachweise und was du so alles brauchst als Vermieterin, weil du dann ja sagen musst, ja, okay, der darf da einziehen.
Ja, krass.
Ne, weil sie kann ja auch weg und dann habe ich den als Mieter. Wow. Und dann muss ich ja wissen, wer das ist.
Ja, krass.
Und oh da Gott. Sowas, dann hast du auch damit zu tun.
Aber ist es nicht, ich hätte gedacht, es ist einfach ihre Verantwortung, weil das ist ihre Wohnung. Vor allem, wenn sie halt nur mit Leuten, also wenn es nicht so Langzeitbeziehungen sind, würde ich sagen, dann ist sie 100% responsible, oder? Für alles.
Also sie kann ihn ja auch einfach heimlich bei sich wohnen lassen und nicht offiziell anmelden, aber wenn der jetzt offiziell da gemeldet sein soll, dann muss ich schon das Go geben und da...
Krass, dass er sich extra anmeldet. Und dann 4 Monaten.
Das weiß er ja wahrscheinlich noch nicht. Dass er in 4 Monaten, könnte ich ihm auch sagen, wollen Sie sich wirklich anmelden? Cool. Also, soweit ich diese Frau kenne,
vielleicht
sind sie in 4 Monaten
raus.
Vielleicht müsstest
du ein bisschen warnen sagen. Also ich würde sagen, ja, hier ist eine Kündigungsfrist auch drin. Scheiße. Oh nee, ey.
Ja, ist halt dann auch Arbeit. Also solche Sachen mache ich dann halt, wenn ich
aber viele
warte.
Wohnungen oder wie viel? Also jetzt...
Ja.
Okay, gut. Ein Imperium aufgebaut in der Zeit.
Ein Immobilienimperium.
Sehr gut. Aber schön, ja klar, das ist halt auch Arbeit, weil man
das
darf es nicht unterschätzen. Ja. Aber hast du auch Leute, die, also so die Hausverwaltung, die dir hilft mit den ganzen Sachen?
Ja, absolut. Okay. Aber die können halt nicht das Go geben, ob der Typ da einzieht.
Das musst du machen, klar, natürlich.
Musst du dann sagen, nee, der nicht.
Ja, natürlich.
Vielleicht könnte ich die Typen schützen, indem ich einfach immer sage, nee.
Ja.
Achso.
Wahrscheinlich.
Da müssen die gar nicht erst ihre Sachen auspacken, weil die müssen sie ja dann eh wieder einpacken.
Ja, aber ich find's krass, dass, wow, ey. Also, wenn man in einer Beziehung ist oder gerade anfängt und so, würde man sich doch nicht direkt ummelden, oder?
Ich weiß ja nicht, wie lange die schon
zusammen waren davor.
Zusammen. Ne? Ich weiß dann auch nicht, wenn sie sagt, ich muss dann mit dem anderen auch immer einen Auflösungsvertrag machen, der auszieht.
Oh, wow.
Und ich weiß ja nicht, wie lange dann tatsächlich die Trennung zurückliegt.
Ja.
Also.
Krass.
Aber ja, schon so alle 4 bis 6 Monate ungefähr muss ich einen neuen Partner in den Mietvertrag aufnehmen.
Anyway. Good for her, oder I don't know.
Schlecht für die Jungs.
Ja, das stimmt. Anyway, aber ich hatte eine Frage noch zu den Stunts.
Oh ja.
Wie ist es denn, sozusagen, kommt da die Regie und das Team und sagt, ey, guck mal, Colleen, wir haben diese Szene hier.
Ja.
Es gibt 4 Szenen.
Mhm.
Und heute ist auch der Stuntman, deine Stuntfrau da sozusagen. Mhm. Und wie willst du es machen? Wirst du gefragt sozusagen, wollt ihr euch das aufteilen? Findest du eins, kannst du selber machen? Oder man geht davon aus, du machst keine? Oder vor dem Film wird schon gesagt oder musst du unterschreiben? Oder wie ist es denn?
Die Versicherung findet es immer besser, wenn ich nicht selber auf den Kopf fall, sondern jemand anders.
Das macht Sinn. Versicherung macht das alles. Ja, genau. Das ist alles erklärt in einem Wort.
Insofern ist das immer so eine Frage der Versicherung auch.
Klar. Außer man ist Tom Cruise und man hat bewiesen, dass man einfach die Stunts auch selber machen
oder
kann.
Oder man behauptet es einfach nur.
Ja. Denkst du das?
Na, also ich weiß nicht. Wir hatten bei diesem Film oder bei einem anderen Film mit
kann man jetzt so Spannungsmusik drunter machen in dem Podcast? Das ist jetzt so krasse Secrets.
Weil manchmal fallen ja Schauspieler auch auf den Kopf.
Ja, na klar. Natürlich.
Also wenn sie morgens aus der Bar talken.
Oh, yeah.
So whatever.
Krass.
So, und wir hatten einmal einen Film. Das war ein Film, wo wir irgendwie snowboarden mussten.
Ja.
Und dann...
Kannst du snowboarden?
Ich musste für den Film, hatten wir alle so ein bisschen Snowboard-Training auch,
krass.
Dass wir es so ein bisschen verbessern. Und dann ist aber ein Schauspieler noch in der Freizeit zum Snowboarden gegangen, was er versicherungstechnisch eigentlich gar nicht durfte.
Krass.
Und ist dann auf den Kopf gefallen und irgendwie auch aufs Auge oder ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall war der nicht mehr... drehfähig, 2 Wochen lang.
Oh mein Gott.
Und das war natürlich ein Riesending für alle, weil gerade wenn du in so einem Skigebiet drehst, wo alles ausgebucht ist, du hast ja bei so einem Filmteam 50 Leute.
Ja, klar.
Das heißt, 50 Leute müssen in einem Urlaubsding irgendwie auch unterkommen.
Klar,
das
natürlich.
Musst du ein Jahr vorher buchen, weil du hast nicht mal eben so viele Zimmer frei.
Voll.
Und das war ein Riesenproblem, dass wir dann nicht weiterdrehen konnten, weil das war eben Hauptdarsteller auch.
Mhm.
Und dann natürlich zu einem späteren Zeitpunkt nachdrehen müssen. Und insofern ist immer so, wenn die Frage gestellt wird, macht man das selber oder nicht, dann sagt die Versicherung immer, na, alle, die wir brauchen mit Gesicht,
die kommen.
Sollten da lieber nicht einmal vorher drauf fallen.
Ja, krass. Ja. Und denkst du, ist es eine deutsche Sache, weil man hier so, oder ist es in Amerika genauso, denkst du?
Ich glaube, die sind noch viel strenger in Amerika.
Mit sowas, ne?
Es sei denn, man kann es für PR nutzen, hier Herr XY hat all seine Stunts selber gemacht.
Ja, genau.
Dann lässt du den ein paar Stunts machen, aber überall sind Wattebäuschen, dass der sich nicht gut, nicht doll wehtut, wenn der irgendwo auf den Kopf fällt.
Ja,
dann
natürlich.
Ist halt vorher schon so ausgepolstert oder keine Ahnung.
Krass, ey. Krass.
Aber an sich glaube ich sogar in Amerika würde ich meinen, dass die Versicherungen noch krasser sind als bei uns.
Das kann sein.
Weil das sind ja hohe Summen, die da versichert werden.
100%. Und wie ist man denn, du kennst ja ein paar Stuntmänner oder Stuntwomen.
Ja.
Wie sind die denn so drauf? Sind das so verrückte Leute, die einfach jedes Mal sich so einfach gerne mit dem Kopf gegen die Wand hauen? Oder
ja, ich habe das Gefühl, die freuen sich, wenn sie dann brennend aus einem Fenster springen dürfen.
Geil.
Also dafür machst du es ja.
Ja, klar, natürlich. Aber ich würde so denken, wie ist denn jemand, wenn der so chillt? Es ist einfach, der so einfach ganz entspannt ist und irgendwann, okay, Action. Und auf einmal macht er Sachen, wo du denkst, oh mein Gott, du bist der hier? Oder kannst?
Also wir sind ja oft nicht dabei, weil wir dann Pause haben, wenn die für uns aus dem Fenster springen, brennend.
Ja, klar.
Aber so ganz am Anfang macht man natürlich immer noch mal ein Foto, weil das Lustige ist ja, die kriegen deine Haare.
Ja, klar.
Die kriegen dein Make-up, falls man doch ein bisschen was vom Gesicht sieht.
Natürlich.
Und die laufen dann halt die ganze Zeit in deinem Outfit rum und dann ist es halt irgendwie lustig, wenn da noch drei von dir rumstehen. Und dann macht man natürlich am Anfang immer einmal ein Bild.
Krass.
Und manchmal geht es auch ineinander über. Also wenn du so eine Kampfszene hast, dann musst du halt selber auch die Choreografie lernen.
Okay.
Dass die gut umschneiden können zwischen dem Stunt und einem selbst. Das heißt, man setzt noch so an für eine Kampfpose und dann für die Rolle, wenn ich jetzt zum Beispiel jemand über meine Schulter schmeiße, was ich selber wahrscheinlich gar nicht kann.
Ja.
Also ich setze an und dann übernimmt die Stuntfrau und haut den Typen über die Schulter,
krass.
Wo man sich noch fragt, wie hat die denn das hinbekommen?
Ja,
da wurde umgeschnitten.
Krass, ey. Mega.
Und das ist halt am Anfang immer noch ganz lustig, das einmal zu sehen, wie die da im gleichen Outfit einen Typen über die Schulter schmeißen.
Ja, wow.
Und dann aber guckt man sich irgendwann nicht mehr jeden Stunt an, weil du hast ja dann eigentlich Pause in der Zeit und dann gehst du manchmal einfach lieber ein Eis essen, anstatt den Stunt komplett anzugucken.
Ja, voll.
Ja.
Ich hatte so richtig Schwierigkeiten, mir die ganzen Texte zu merken.
Ja?
Also ich glaube ja, weil bei Songs ist es eine Sache, aber weil es Melodie hat und irgendwie ist mein Gedächtnis aus mit der Musik wahrscheinlich besser noch, aber nur Sätze oder, also nur, was heißt nur, aber einfach die Sätze so wie die sind oder mit, das wäre für mich, glaube ich, das Schwierigste.
Ich glaube es, oder ich merke immer, es geht, weil die Sätze erzählen ja auch eine Geschichte.
Ja, klar.
Und dann bist du irgendwann so drin. Also ich hatte zum Beispiel einmal so einen Streit mit meinem Filmvater.
Mhm.
Und dann weißt du halt auch so, okay. Der hat mich in der Kindheit vernachlässigt. Und wenn du dann mit ihm streitest, dann macht es auch alles Sinn, was du irgendwie sagst.
Mhm.
Und dadurch kann man sich das leichter merken. Und so ein Clip-Clap ist immer leichter. Ich hatte einmal ein Casting, da musste ich, das war mein längster Monolog, musste ich 6,5 Minuten einen Monolog halten.
Oh wow.
Und das war so ein bisschen, das war krass, weil das war so redundant.
Uff, ja.
Und ich habe am Anfang ähnliche Sätze gehabt wie am Ende.
Oh Gott.
Und da habe ich ungefähr 4 Tage Text gelernt, weil das habe ich nicht,
richtig verwirrend,
nicht in den Kopf reinbekommen.
Ja, klar. Oh,
das war so schwer.
Boah, krass. Ja, das wäre für mich Horror. Dann würde ich, glaube ich, wenn ich irgendwann, also ich werde nie Schauspieler, weil ich kann es nicht. Und höchstens Synchronsprecher, weil ich dann nicht auf mein Gesicht achten muss, was ich dann noch für Macken mache, wenn ich eben was sage oder so. Aber ich habe höchsten Respekt vor diesem Job, weil ich finde es einfach total schwer, dass
aber
es noch so
oft
gut rüberkommt.
Vielleicht kannst du es, ohne das zu wissen.
Ja, aber bei manchen Sachen leide ich so viel, dass ich denke, es ist nicht wert, sozusagen.
Ach so, ja, okay, verstehe.
Also der Spaß, ja.
Weil manchmal sind
wie kann man das erklären?
Habe ich bei Jerks mitbekommen, so Nicht-Schauspielende haben manchmal so eine Frische.
Ja, voll.
Dass man das manchmal sogar mehr glaubt, als bei Leuten, die das so super routiniert wegspielen. Und wir hatten ganz oft auch gerade Leute aus der Musik, die richtig, richtig gut gespielt haben.
Mhm.
Also vielleicht kannst du es, ohne das zu wissen.
Nein, ich glaube immer, irgendwie, es ist ja auch so voll der gängige Weg von einem Musiker, so wie Justin Timberlake oder sowas. Aber
zu sagen, man spielt noch.
Ja, aber ich denke so Leute, Es ist, also, weil ich finde, so für die Schauspieler denke ich, ja, danke schön, dass die Musiker jetzt auch nochmal schauspielern wollen.
Es
wie für
ist
uns
aber
jetzt,
so
danke TikToker, der jetzt auch Musik machen wollte.
Aber hast du, gibt's gute, also da ist es ja am Ende auch eine Talentfrage, ne? Wenn so ein TikToker
klar,
tatsächlich
natürlich
das kann. Also viele, da hilft ja dann ein bisschen die Technik auch wahrscheinlich.
Natürlich. Aber klar, es gibt, nee, es gibt natürlich auch TikToker, die super gut, aber die eigentlich auch schon immer Musik gemacht haben.
Ja.
Unterschied ist, wenn es Leute gibt, die sehr viel Reichweite haben, aber nicht wissen, was sie damit machen sollen und sagen, ja, aber wenn wir Stream haben, dann kriegen wir Geld über Spotify oder so.
Aha.
Und dann lass doch Musik machen. Wir releasen jetzt einen Song. Gibt es dann auch solche Leute.
Verstehe.
Aber, und das ist dann ein bisschen komisch. Und das war so eine, als TikTok so groß war und diese ganzen, dann war es ein großes Thema für viele Songwriter auch und so. Aber
wahrscheinlich
ja,
so wie wir alle dann irgendwie ein Parfum rausbringen und einen Lippenstift und dann noch Musik.
Ja,
was
genau.
Auch immer
weiß nicht, wie so dazugehört, aber hast
ja
du Parfum rausgebracht?
Nee.
Okay, ich auch.
Du?
Nicht.
Hast du einen Lippenstift?
Nee.
Auch nicht.
Das wäre gut. Ein Lippenstift, ja. Geil, das ist ja so Sand.
Der Geschmack des neuen Albums.
Richtig, so Sandgeschmack.
Strawberry.
Ja, genau. Oh Gott. Ja, krass, ey. Aber ja, ich find's echt. Echt interessant, so am Dreh zu sein. Und hast du auch mal synchronisiert oder?
Ja, ja, das hat voll Spaß gemacht.
Finde ich auch, sowas. Und was hast du synchronisiert? Wo?
Ich habe einmal bei Disney Turning Red.
Okay.
Da war ich die Tante von der Hauptdarstellerin.
Ach, mega.
Und dann habe ich bei einem anderen Film, der heißt Missing Link im Original, Mr. Link war es dann in Deutschland,
okay,
der war auch für einen Oscar nominiert.
Ach,
da
cool.
Da habe ich die weibliche Hauptrolle synchronisiert.
Ah, wie schön.
Ich fand das so cool, mir hat das so Spaß gemacht. Ich hätte das gern noch viel länger.
Ja.
Ach so, und dann fällt mir ein, ich habe doch noch ein drittes Mal auch synchronisiert
ah,
bei
ja
SpongeBob.
Ach, cool.
Da war ich die Frau von Neptun.
Okay, wow.
Und die
so
wurde,
krass kenne ich mich jetzt nicht aus.
Nee, kannte ich bis dahin auch nicht. Und die wurde im Original von Victoria Beckham
ja,
gesprochen.
Geil.
Und die hat die so ganz so überkandidelt, so Posh Spice-mäßig.
Ja, ja, geil.
Und da habe ich mich so ein bisschen an ihr orientiert und habe das dann versucht, im Deutschen so zu machen, wie sie es im Englischen gemacht hat.
Mhm.
Stimmt, das war auch ganz lustig.
Ach,
mit
cool
SpongeBob.
Ja, mega. Ich habe den ersten nicht gemacht, ich habe zwei Filme gemacht. Den ersten war Encanto von Disney und dieser.
Oh, warte mal, den kenne ich, glaube ich, sogar.
Warum, ja,
war, sag nochmal, worum geht's
da? Der erfolgreichste
da
Disney-Film bis jetzt. Es geht um die kolumbianische Familie und die Familie Madrigal heißen die. Und
ja,
jeder hat ein Talent von den Kindern. Und die, naja, das ist so eine kolumbianische Familie, Lateinamerika, superschönes. Schöner Film, schönes Ambiente und es ist, Maribel ist so die Kleine, die Hauptdarstellerin und ich war der Bruder, der sich so verwandeln konnte in so verschiedenen Gestalten auch.
Oh, da, ich glaube, ich habe einen Trailer davon gesehen, da gucke ich mir den jetzt mal an.
Ja, weil sie hatte keine Magie, aber sie hatte einfach die Leute zusammengebracht, das war so ihr Trick.
Verstehe.
Und es ist halt sehr Latin Culture und so. Und das ist voll durch die Decke gegangen, auch in Lateinamerika und so natürlich. Und dann habe ich den Song gesungen, den Hauptsong und dann noch mit der Stimme. Das war echt super cool. Ja, ja.
Und das hat man ja ganz oft in letzter Zeit, ne? Dass Leute da
voll
singen und sprechen.
Ich finde es auch super schön, weil bei diesem Film, bei Zeichentrick, gibt es ja sehr oft Gesang und Sprache sozusagen. Also jetzt in die letzte Rolle, was ich gemacht habe, war die Hauptrolle von den Schlümpfen in dem
Schlümpfe
letzten Film jetzt gerade.
Wie
ja
cool.
Ja, das kam jetzt raus schon im Juli und es war wirklich cool. Und James Corden hat die offizielle, also die amerikanische Version gemacht und ich habe die deutsche gemacht in dem Fall.
Hast du das Gefühl,
cool,
jetzt wo du ein Kind hast, also dein
ja
ist ja noch sehr klein, dass du Sachen machen möchtest, die du deinem Kind zeigen kannst?
Auf jeden Fall. Ja, 100%. Also vor allem, ich habe wirklich gedacht, ich habe meine Tochter sogar mitgenommen zu einem, wir mussten kurz was abnehmen von dem Song, was ich gesungen hatte, weil wir wollten sicher gehen, dass das alles gut da drin ist. Und dann haben wir kurz eine kleine Szene gesehen in so einem Home Cinema, was sie bei den Schlümpfen haben, bei Paramount hier in Berlin. Und dann sind wir rein und ich hatte die Kleine halt dabei, weil ich hatte die eben bei mir. Und dann habe ich sie auf mich raufgesetzt und wir waren im kleinen Kino und haben einfach diesen Song zusammen gehört. Und sie war so, sie hat die ganze Zeit geguckt und so. Und es war super sweet und für mich war das einfach magisch, sie dabei zu haben. Ich habe das sogar auch auf Video für mich aufgenommen mit ihr und da haben wir zusammen, wie wir den Song gehört haben. Und sie war so komplett fasziniert, aber ich wusste wahrscheinlich gar nicht, dass ich das bin oder so. Aber es war für sie einfach so toll. Und wie du sagst, ich glaube, je älter sie werden, desto mehr kriegen natürlich auch mit und dass sie irgendwann die Schlümpfe sieht und Papa hat die Stimme von dem Schlumpf gemacht, das ist auch echt cool.
Also, welcher Schlumpf warst du?
Es ist bei diesem Film, es ist ein neuer Schlumpf dazugekommen.
Ah, du bist ein neuer Schlumpf.
Genau, und es geht so ein bisschen um Schlumpfine, aber auch um ihn. Und der ist halt so ein Schlumpf, der heißt No Name und kann nichts sozusagen. Also kein Talent auch wieder. Oh Gott, also lustigerweise ähnliche Filme beide, Encanto und der hier. Ja, und das Ding ist, jeder in Schlumpfhausen hat ja ein Ding, was er machen kann. Ne? Ja. Das ist ja der grumpy ist die ganze Zeit. Da gibt es Schlaubi, der super schlau ist. Der andere, der ist super stark. Und er weiß es noch nicht. Und dann haben sie so eine riesen lange Liste so von Sachen, die er ausprobieren kann. Das ist voll lustig. Dann fehlen nur noch so zwei Sachen und auch die kriegt er nicht hin. Der Arme ist wirklich so frustriert. Ja. Und dann irgendwann, ich will nicht so spoilern, aber weil er eben gerade im Kino ist, aber genau, das ist einfach total schön, wie er seinen Weg findet. Und,
okay, und spannend.
Ist, ja, eine schöne Sache. Man kann sich, glaube ich, sehr gut damit identifizieren.
Auch. Ja, finde ich eine super schöne Geschichte.
Ja, ja, ja.
Wahrscheinlich wird es bei dir auch so sein, wenn die dann so, ich sag mal so 6, 7 sind und gewisse Dinge immer gucken. Also so war das bei mir, als sie in dem Alter war.
Ja.
Dass man dann, wenn man 2 Anfragen reinbekommt für die gleiche Zeit, dann entscheidet man sich, also bei mir war es zumindest so, eher für das, wo das Kind auf einen stolz ist.
Ja, cool.
Also zum Beispiel auch SpongeBob war so, da kannst du dann als Eltern mit angeben und sagen, ich treffe nachher SpongeBob. Da steht dann auch bei SpongeBob immer so eine Figur im Studio neben einem zu einem SpongeBob-Kostüm.
Cool. Aber das ist doch geil.
Und dann bist du so, ey, ich habe heute mit SpongeBob gearbeitet und die Kinder so, was, du hast SpongeBob kennengelernt? Und man ist so, ja, das ist mein Kollege.
Jetzt. Ja, ja, das ist mein Job. Während ihr in der Kita seid, in der Schule seid, gehe ich.
Bin ich mit SpongeBob
unterwegs. Wie cool, ey. Aber ich glaube wirklich, dass auch das Vatersein super viel verändert hat in diesem Aspekt. Also ich liebe es auch. Also auch viele Sachen, die man, ich weiß nicht, was bei dir auch so war, aber viele Sachen, die davor super wichtig waren, weil man eben, also natürlich beziehungsorientiert, aber auch eben sehr arbeitsfokussiert ist. Und dann ist es okay, und was kann man da machen, damit das noch besser ist? Oder hier das neue Releasen oder hier dieses Projekt. Und wenn man dann ein Kind hat, ist es einfach das Schönste auf der Welt und dann merkt man, dass dieser ganze Stress, den man sich manchmal gemacht hat mit vielen Sachen, eigentlich gar nicht so wichtig ist und das ist gut. Also man arbeitet darauf hin, dass man eine gute Balance natürlich hinkriegt. Man kann ja nicht einfach eins verlassen fürs andere, aber das ist, glaube ich, die Magie des Ganzen.
Und was würdest du sagen, du bist ja noch recht frisch, Vater, wie overprotective bist du, was so dein Kind angeht?
Ich bin so, ich weiß nicht, ich bin so in bestimmten Situationen, ich bin nicht super overprotective, das nicht. Aber ich finde schon, wenn sie, also ich, wie jeder, glaube ich, also mal gucken, ich stelle mir da mal eine Situation vor, die so, wenn sie jetzt zum Beispiel, sie jetzt fängt jetzt an halt natürlich ein bisschen zu klettern schon. Mhm. Sie läuft noch nicht richtig, aber bis wir gesehen haben, dass sie, wenn sie auf dem Sofa liegt oder sitzt oder so krabbelt, jetzt hat sie gelernt, dass da unten was ist und wenn sie runter läuft, dann fällt sie runter. Ist nie passiert zum Glück. Aber irgendwie weiß sie das. Aber bis wir das gesehen haben, dass sie es wusste, waren wir die ganze Zeit da drauf natürlich und die ganze Zeit bei ihr und die ganze Zeit am Gucken und so. Weil viele andere overprotective Sachen kann man ja gerade nicht viel machen. Mhm. Aber einfach nur die ganze Zeit gucken, dass sie nichts macht beim Essen oder so, dass sie nichts Komisches isst und so, damit sie halt, also ich bin am Strand zum Beispiel sehr overprotective, weil da gucke ich die ganze Zeit, ob sie nicht einen Stein genommen hat oder eine Muschel oder sowas und dann runterschluckt und dann ist das Ding ein bisschen scharf und dann, habe ich keine Lust, dann direkt ins Krankenhaus zu laufen. Da bin ich, wenn das overprotective ist, dann bin ich das. Aber eigentlich bin ich ziemlich entspannt, glaube ich.
Aber dieses so mit der Hand dran, das haben tatsächlich viele. Also ich habe eine Doku gemacht auch zu dem Thema.
Ja.
Und da haben wir zum Beispiel Kinder so eine Sprossenwand hochklettern lassen.
Okay.
Und darunter waren so 4 fette Matratzen. Also selbst wenn die Kinder runtergefallen wären, da wäre nichts passiert.
Krass, okay.
Und wir haben da so einen Experten gehabt, der hat sich auch so ein bisschen mit der Motorik von Kindern befasst.
Mega interessant.
Und du kannst die ja besser ausbilden, wenn du auch mal fällst, weil das ist ja ein Lernprozess, dass du merkst, oh, ich bin runtergefallen, muss ich nächstes Mal irgendwie anders greifen. Mhm. So, und dann war halt für unser Experiment das interessant, wie viele Eltern haben wirklich so die Hand am Kind?
Ja.
Und wie viele sagen, na gut, muss das Kind lernen und auch fallen ist ja eben ein Lernprozess und so. Und das war total interessant. Und der sagte, er hatte auch mit Kindern zu tun, die dann so ein gewisses Alter hatten und aber gewisse motorische Lernprozesse nicht hatten.
Ja.
Oder wir waren zum Beispiel auf so einer Messe und da gibt es wie so Sumo-Ringer-Anzüge für Kinder, die so komplett in Watte gepackt sind. Wie so kleine Männchen können, die sich gar nicht mehr richtig bewegen, weil die einmal komplett in so einen Schaumstoffanzug gehüllt sind, damit die sich bloß nicht wehtun.
Ja, ja, krass.
Und klar, die Eltern meinen das gut, aber für die Kinder wäre es total wichtig zu lernen, okay, wenn ich mich an der Kante stoße, mit dem Ellenbogen ist es irgendwie unangenehm, ich passe das nächste Mal besser auf.
Ja, total.
Und man bringt die damit um diese Lernprozesse. Und ich verstehe das total, dass man irgendwie Angst hat um sein Kind und diese kleinen Wesen mit den großen Augen, die gucken einen an und man will sie einfach nur beschützen.
Total.
Und da in dieser Sendung habe ich mich selber auch ganz oft ertappt gefühlt, weil ich so oft dachte, oh, da hätte ich jetzt aber auch irgendwie auf mein Kind aufgepasst.
Ich glaube, das Typische in unserem Alter, also in dem Alter von unserer Tochter, ist ja eben auch die Steckdosen sichern und irgendwie die Kanten des Tisches oder
ja,
sowas.
Ja, haben wir auch
ne?
alles gemacht.
Aber das haben wir nicht gemacht zum Beispiel.
Habt ihr nicht?
Also die Steckdosen ja, aber nicht die Tischkanten.
Ach.
Weil wir auch so, also wir haben, glaube ich, die waren eine Woche dran oder so. Und dann haben wir aber gesehen, sie ist nie rangekommen und sie macht voll vorsichtig immer alles. Und dann ist es so, okay, krass. Und dann irgendwann hat sie die abgemacht und das ist dann einfach nicht schlimm. Also, und sie hat sich, manchmal macht sie dann so mit dem Kopf nach oben und dann, aber dann ist es dann mit der langen Kante und nicht mehr mit der Ecke oder sowas, sondern es ist halt selber schuld. Aber das ist
selber
dann,
schuld,
genau, aber es ist auch richtig so. Und also, dass sie es merkt, dass es hart ist oder so. Und wie gesagt, jetzt hat sie dieses Learning, wo sie eben dann nicht mehr von der Kante des Sofas runter will, weil sie gemerkt hat, obwohl sie nie gefallen ist, lustigerweise, irgendwie merkt sie, das ist hoch und
ja,
so.
Ne? Wahrscheinlich einfach beim Runtergreifen checkt sie oder will ich lieber nicht.
Genau, aber deswegen, ich finde, da haben wir gar nicht so viel jetzt ja, wir reisen ja auch ziemlich viel. Deswegen können wir nicht überall in den Hotels, wo wir hingehen oder so, einfach alles abdecken.
Das ist ja vor, Christian hat das gemacht. Der hatte alles im Koffer und auch diese Dinger, womit du die Ecken abklebst und so.
Oh Gott.
Und sie hat das aber immer genommen und so runtergerissen und er wieder hinterher angeklebt und so. So ging das dann.
Wow. Also.
Das war
krass.
Hart.
Okay, aber dann sind wir ja sehr entspannt im Vergleich.
Im Vergleich zu Christian ist jeder entspannt.
Okay, krass. Ich dachte, du wärst die, also du machst die Statistiken,
also
aber er ist
so der Prototyp des Helikoptervaters.
Oh wow, okay.
Also krass. Als ich die Sendung gemacht habe, war wirklich so, die hieß auch noch Helikoptereltern. Ich immer so, okay, check.
Hast du mir dann direkt den Link geschickt danach?
Jede Kategorie, habe ich gesagt. So, hier auch wieder Test bestanden.
Krass.
Mhm. Ja.
Also ich finde, ja, manche Sachen passieren. Also sie wird irgendwann sich die Stirn auf oder irgendwas, den Arm, irgendwas wird passieren.
Ja.
Und dann ist es halt
so
eine Frage von der Zeit. Ja,
ja, ja. Also, das ist ganz gesund, das einfach die Kinder machen lassen.
Ja, und dadurch, dass sie so vorsichtig ist, also sie ist manchmal mag sie den Boden einfach nicht, wie der ist, weil da irgendwas liegt oder von der Terrasse wieder rein oder sowas. Und das sind so die Schienen von der Tür. Und dann macht sie mit den Füßen so eine Art Choreografie, damit die Füße das nicht berühren. Ich dachte, was ist das denn? Woher hat sie sowas, ey?
Dass sie in dem Alter schon so...
Ja, keine Ahnung. Es ist total schön.
Interessant.
Ja.
Aber habt ihr auch so irgendwelche... Manchmal überträgt man ja auch so seine eigenen Macken auf das Kind.
Ja.
Gibt es da irgendwas bei euch, wo du denkst, hoffentlich kriegt sie das nicht oder hoffentlich kriegt sie das auch?
Also ich glaube, das ist so... Also mit dem Handy ist es, glaube ich, so die größte, also als Macke.
Immer am Handy sein.
Ja, die wir haben, als, glaube ich, Menschen generell heutzutage. Und es ist so eine Sache, wo wir versuchen, nicht bei ihr das zu machen, obwohl es super schwer ist. Vor allem, wenn man Freiberufler ist, irgendwie nicht kurz am Handy was zu checken oder man kriegt einen Anruf oder man muss kurz was, einen Post auf Insta machen oder was auch immer.
Ja.
Trotzdem versuchen, wenn wir mit ihr, genau, einfach komplett nur präsent bei ihr zu sein. Manchmal geht's natürlich nicht. Aber ja, solche digitale Macken versuchen wir halt nicht, oder Gewohnheiten nicht zu früh mitzugeben. Also Fernsehen nie anmachen, wenn sie da ist. Und Handy, ja, ich habe letztens Eltern gesehen, die halt, also ohne natürlich zu judgen, aber die haben, ihr Kind war, glaube ich, ein Jahr älter vielleicht als unsere, und sie hatte ihr Handy, das ist so ein großes Handy von dem Vater, von wie auch immer, in der Hand die ganze Zeit. Da hat schon Videos geguckt und ich dachte,
ja,
oh mein Gott.
Ja, das machen viele.
Ja, aber das ist krass eigentlich. Also ja, es ist natürlich die leichteste Lösung. Also
ja.
Und viele waren dann, okay, für lange Trips iPad hinten am Auto, und ja, das ist halt super easy.
Im Restaurant.
Wir werden versuchen, das irgendwie nicht zu machen, aber hoffentlich, jetzt sage ich das, ich hoffe, dass ich das aber immer noch nächstes Jahr und in 5 Jahren sage, dass das immer noch geklappt hat. Ja, weil sonst ist es einfach schade, finde ich. Weil davor habe ich sehr viel Angst. Also ich weiß ja nicht, bei euch ist es ja natürlich schon viel mehr der Fall, aber ich habe mich auch mit meiner Frau darüber unterhalten. Wir haben uns vorher einfach gelangweilt und heutzutage gibt es das fast gar nicht
das
mehr.
Das ist auch total wichtig. Ja. Dass Kinder auch, oder Eltern halten das nicht aus, wenn Kinder sich langweilen, geben denen dann irgendwie iPad oder Handy und die Kinder sitzen da die ganze Zeit, lassen sich berieseln.
Ja.
Und dadurch ist es mittlerweile so, dass halt die Aufmerksamkeitsspanne, ich glaube, ich weiß nicht sicher, aber ich meine, es ist sogar mittlerweile so, dass der Goldfisch uns überholt hat in Sachen Aufmerksamkeitsspanne, also den Menschen, weil wir uns nicht mehr auf Dinge konzentrieren können. Und manche Kinder, habe ich gesehen, die gucken gleichzeitig was auf dem Handy und auf dem iPad in doppelter Geschwindigkeit, weil die einfach, weil die so Längen nicht aushalten und weil immer irgendwas passieren muss.
Kein Wunder. Und dann wird irgendwann Musik nur noch 1 Minute lang, ein Song. Und das ist dann,
Das habe ich nämlich, also mein Stiefsohn, der studiert eben Musik und der hat eben dann mal so einen Vortrag über das Thema gehalten, inwiefern das die Musik beeinflusst hat und wie schneller man reinkommen muss.
Voll.
Und was hat er gesagt? Das muss auch so TikTok-tauglich sein und so.
Ja, also im besten Fall, genau. Ja, ja. Voll. Das ist verrückt. Also
krass.
Es richtet sich alles nur noch daran. Also TikTok hat ja auch so eine große, und Social Media hat so ein großes Volumen einfach an Reichweite, dass auch von Seiten des Labels die Strategie über TikTok geht. Also, dass man sagt, wir brauchen virale, das Einzige, was noch transformiert, also damals ist man zum Fernsehen gegangen, hat ein Interview gemacht oder da in der Show kurz gesungen und das hat dann sozusagen auf Streams dann transformiert. Aber diesmal, das Einzige, was wirklich transformiert, sind die TikTok-Views.
Kriegt ihr da so Vorgaben beim Songwriting?
Nee.
Oder
also,
insgesamt beim Musikerstellen?
Also klar, also ich schreibe ja selber die Songs mit, also auch nicht alleine, aber das entscheiden wir dann im Studio. Und normalerweise ist eher die musikalischste, schlimmste Variante zu sagen, lass ein TikTok-Trend daraus machen, weil du willst ja erstmal einen guten Song machen. Und wenn dann aus einem guten Song vielleicht ein Satz, wo du denkst, ah, das wäre doch cool. Also was wir machen ist, wir schreiben die Songs, so wie sie uns gefallen. Und dann sucht man sich ein Snippet davon aus für TikTok, weil die normalerweise nicht alle, nicht der ganze Song ist auf TikTok, sondern ein Teil davon, ein Snippet, wie gesagt. Und das kannst du dir dann aussuchen. Und dann überlegst du einfach, okay, in dem Song, vielleicht ist der Part hookiger als der andere und dann kann das für TikTok sein. Aber du willst nicht, dass die Qualität des Songs einfach nicht so gut wird, nur dass damit es bei TikTok funktioniert.
Krass.
Das kann ja nicht nachhaltig sein, also finde ich. Aber viele machen das auch und es ist ja auch eine Strategie. Manchmal, es kann auch so funktionieren, aber ich glaube, jeder muss es selbst entscheiden für sein eigenes Projekt. Ja.
Wie interessant, wie sich das dann alles so beeinflusst. Also gerade bei Filmen zum Beispiel haben die auch gesagt, ne, also da ist einfach auch so das Ding, du musst halt super schnell das Thema des Filmes greifen können.
Ja.
Und dann gab es jetzt irgendeine Debatte darüber, dieses Dinge in doppelter Geschwindigkeit gucken. Oh, ich krieg's nicht mehr so ganz zusammen, dass sie das irgendwo verbieten wollten, weil die gesagt haben, das wollen wir nicht, dass unser Film oder unsere Serie oder wie auch immer in doppelter Geschwindigkeit
geguckt wird. Also stell dir vor, ich hoffe auch nicht, dass man Songs irgendwann in doppelter Geschwindigkeit hören kann. Also es gibt ja schon Trends, die hochgepitchte Version ist von dem Song. Oder bei mir ist mal auch eine Version von Elmise Moscholl, von meinem ersten Song, auf eine gepitchte Version. Das war mal viral gegangen auf TikTok.
Ja.
10 Jahre später. Und das ist dann, hat auch nochmal die Streams dann hochgepusht bei dem richtigen Song.
Und ärgert dich das dann, wenn die Leute das doppelt so schnell, weil du dann denkst, war doch jetzt anders geplant?
Lustigerweise, nee, also in dem Fall nicht, weil das ist ja nur der Sound auf TikTok. Und die benutzen das nur als Soundtrack zu dem Video, was sie machen.
Okay.
Es ist aber nicht, dass sie den Song komplett so hören. Es sind ja nur so 20 Sekunden oder 30 Sekunden. Dann auf Spotify hören sie immer noch die richtige Version. Und das ist schon, schon krass. Aber ja, ich glaube ich finde unsere Welt, ich bin ja auch ein Fan von so Also eigentlich habe ich Design studiert. Ich habe gar nicht Musik studiert.
Ach.
Ja. Und ich wollte Autodesigner werden auch, weil ich niemanden kannte in meiner Familie, der Musik machte. Deswegen wusste ich nicht, wie das geht.
Wie kamst du auf Autodesigner?
Weil mein Vater und auch mein Opa, aber vor allem mein Vater natürlich, er hat immer Zeitschriften von Autos gelesen und fand es immer total cool und hat mir immer Sachen irgendwie beigebracht und Sachen gezeigt. Und einfach, ich habe immer sehr oft die Autos gewaschen per Hand mit ihm am Wochenende und so weiter. Und irgendwie dieses Gefühl von Freiheit, was dir ein Auto gibt und diese Connection mit einem Fahrzeug, fand ich einfach, dieses Wind in meinem Gesicht und so, fand ich einfach total schön und sehr befreiend. Und dann irgendwann, meine Mutter ist Innenarchitektin gewesen. Und
ach, spannend.
Ja, und deswegen habe ich sehr viel gezeichnet zu Hause. Und meine Mutter hat viel beigebracht in dem Thema, auch geholfen mit so ein paar Sachen in der Schule, wo sie dann meinte, hey, irgendwie zeichnest du ganz gut, wieso? Also guck mal, wenn du Autos magst und Design ist doch, da gibt es ja dieses Studium. Und am Ende habe ich Produktdesign studiert, weil ich dann nicht nur für Autos mich entscheiden wollte, falls es doch nicht mein Ding wäre am Ende. Und das habe ich dann fertig studiert in Barcelona. Und genau, und deswegen zu dem Thema, genau, eigentlich wollte ich das alles sagen, weil ich bin ein Riesenfan von so alten Autos, weil ich finde, die alten Autos sind viel schöner als die von heute.
Ja.
Nicht alle, aber die haben einfach viel mehr Flair, viel mehr Magie. Heutzutage ist fast alles
absolut
nur gleich. Natürlich auch dank oder leider wegen der ganzen Sicherheitsregularien. Deswegen sehen fast alle Autos gleich aus. Und jeder will ja, dass du mehr connected bist die ganze Zeit. Also wir fahren auch ein elektrisches Auto manchmal und da siehst du einfach, alles piept die ganze Zeit. Du hast so ein riesen iPad in der Mitte fast gefühlt, wo du denkst, das lenkt dich doch mehr ab als Sicherheit eigentlich. Also, dass du so ein Riesenteil da hast, wo sind denn die Knöpfe hin?
Mhm.
Und das ist halt, was ich damit sagen will, dass wir sind, jedes Mal wollen wir mehr und schneller. Das ist ja nur so auch wie 2.0 einfach die Sachen abspielen, damit du auch im Auto connected bist, mit den Leuten telefonieren kannst, gleichzeitig vielleicht auch sogar ein YouTube-Video gucken kannst, wenn du alles einstellst und hackst und so weiter. Und dann denke ich, das macht mir Angst, weißt du, deswegen bin ich Fan von den alten Autos, weil man eben da nur meditationsmäßig fast heutzutage jetzt schon sagen kann, einfach nur fährt. Und das, du bist nur da in dem Moment und das ist einfach so voll befreiend und das ist so ein richtiger Ausgleich für mich zum Beispiel.
Aber das ist so
verrückt.
Krass, weil man hat so ein bisschen verlernt, sich zu langweilen. Also sagt eben auch einer der Psychologen in unserer Sendung und der hat gesagt, beziehungsweise wir haben in der Sendung dann so ein Langeweile-Experiment gemacht, weil Langeweile eben auch kreativ macht.
Total.
Und dann haben wir gesagt, jetzt Spielzeug frei. Das war auch super brutal. Wir haben dann bei den zwei Kindern für, ich glaube, anderthalb Wochen oder so alle Spielzeuge aus dem Zimmer geräumt.
Oh mein Gott.
Weil er sagte, oh Gott, die müssen so, ich würde jetzt mal sagen, ich weiß nicht mehr genau, aber vielleicht 5 und 9 oder so.
Okay, wow, die Armen.
Ja, erstmal denkt man so, die Armen, vor allem ich musste das machen. Ich kam da mit Umzugskartons an, habe die Kinderzimmer leer geräumt und dachte so, oh, ist das hart von mir. Aber dahinter steckt eben, dass die Langeweile kreativ macht.
Mhm.
Und dann haben wir den Eltern halt Handys gegeben, haben gesagt, filmt dann die Kinder und guckt mal, was passiert in diesen anderthalb Wochen ohne Spielzeug.
Ja.
Und dann haben die Joghurtbecher genommen und dann Möbel gebaut aus alten Joghurtbechern.
Krass, ja.
Dann haben die Decken genommen und Stühle und haben halt, und das ist eben genau das, du sitzt ja nicht einfach da und die ist langweilig, sondern aus der Langeweile entsteht was.
So viel, ja.
Und dann muss sein Gehirn Lösungen finden.
Ja,
und das ist eben das, was der Experte sagte, der das Experiment begleitet hat. Die Kinder haben verlernt, sich zu langweilen, weil die immer, sobald die unruhig werden und die Eltern merken, oh, denen ist langweilig, halten die denen ein Handy vor die Nase.
100%.
Und das ist so schlecht für die Kinder eigentlich, weil aus Langeweile entsteht was. Oder auch alleine mit Dinge Revue passieren lassen, im Kopf mit denen beschäftigt sein, das ist so wichtig. Und
100%. Und nicht nur die Kinder, wir ja auch. Also weil wir sind ja ständig abgelenkt oder ich erwische mich manchmal, dann warte ich kurz auf irgendjemand und dann, weil ich
sofort
zu früh dran
Handy.
Bin und dann hier mein Handy. Wieso nehme ich mein Handy in dem Moment? Aber das ist einfach so eine, das ist schon eingebrannt in uns drin und man muss sehr conscious sein, das nicht zu machen. Und es gibt ja Sachen, die man machen kann heutzutage. Wir zu Hause versuchen, das Handy in der Küche zu parken und dann ins Bett zu gehen. Und dann haben wir so eine einfach eine digital-free Zone zu Hause. Das Schlafzimmer ist digital-free. Da ist keine kein iPad, kein Laptop und kein Handy und nichts, weil es ist ja auch bewiesen und wir schlafen auch viel besser. Weil, und vor allem, wenn du im Bett bist, wirst du nicht neben deinem Partner liegen und mit dem Handy einfach da rumscrollen.
Machen, glaube ich, viele.
Ja, aber ich find's kacke. Also ich find's für mich blöd. Also vielleicht ist es für andere Leute kurzer Relaxing-Moment, weil man denkt, okay, oh, jetzt kurz mal ein bisschen hier.
Endlich mal nicht mit der Frau reden.
Wirklich, keine Ahnung, was da abgeht, aber wir versuchen, also wir machen das nie, weil sonst, ich find's verrückt.
Ja, es ist halt mittlerweile so alles, ne? Es ist die Zeitung, es ist Mails, also mich stresst es immer zu wissen. Ich freue mich auch immer, wenn Feierabend ist, weil man weiß, das Management schreibt nicht mehr, weil kommt immer so, und bitte ganz schnell auf dies und bitte ganz schnell auf jenes antworten. Ja, und alles muss auch immer ganz schnell gehen.
Ja.
Und ich freue mich dann immer so, wenn man dann wirklich Feierabend hat, wenn ich weiß, jetzt ist mein Management aus dem Büro und so nach 19 Uhr kriege ich dann keine Mails. Weil alle, und das kommt ja nicht von meinem Management, sondern von den Agenturen, die irgendwas verschicken, die wollen immer mittlerweile auf alles sofort Feedback haben und dadurch bin ich vor 19 Uhr öfter am Handy, als ich sein will, weil ich immer checke, ob irgendwo wieder was brennt. Die sind ja auch alle immer in so einem Alarmmodus, wir brauchen dringend Feedback auf so.
Und wie machst du das? Hast du denn eine, weil ich habe letztens einen Podcast gehört, wo es darum ging, so eine Optimization, also einfach Effizienz in deiner To-Do-Liste zu haben. Und ich muss sagen, meine Frau hat mir sehr viel geholfen mit To-Do-Listen. Ja, sie ist super organisiert. Und sie meinte auch, mach dir einfach hier so eine Prioritätslisten, so für jetzt einfach so. First Sachen einfach. Und danach irgendwie für Sachen, die nicht so wichtig sind.
Ja.
Und es gibt halt auch Leute, die sagen, das ist einfach die Active und die Passive To-Do-Liste. Und dann sollte eigentlich der Balance sein, aktive To-Do-Liste sind 80% der Zeit und die passive eigentlich nur 20 von dem am Tag.
Wie unterteilst du die aktive und die passive?
Die aktive sind Sachen, die du eigentlich im Fokus haben solltest für den Tag. Also du stehst auf morgens und musst dir eigentlich schon diese Liste machen oder halt am Abend davor. Und du weißt, okay, ich muss heute, keine Ahnung, ich will heute diese Vocals aufnehmen von dem Song, den ich geschrieben hatte. Ich muss hier noch ein paar Sachen aufnehmen. Das ist Focus Number One. Zweitens, Focus Number One, vielleicht auch meine Tochter abholen und mit ihr noch irgendwas abholen oder was noch einkaufen, was fehlt für zu Hause oder so. Solche Sachen, die sehr wichtig sind für den Tag, wenn man unbedingt an dem Tag lösen muss. Und dann die Passiven sind viele, die vielleicht schon davor gab, wo du weißt, vielleicht das Auto in die Werkstatt bringen, aber es ist nicht für
muss
heute.
Nicht. Ja.
Und dann noch Sachen, die reinkommen, weil das ist bei mir immer, was mich sehr krass ablenkt, weil ich habe ja eigentlich... Wenn ich aufwache, denke ich, cool, ich habe alles, ich habe es raus. Ich habe meine To-Do-Liste, easy, ich weiß, was ich machen muss, ich habe es voll organisiert, perfekt, ich bin ein cooler Typ. Und dann auf einmal kommen die ganzen Anfragen rein, die du sagst, ne?
Ja.
Und die auch dann schreiben, lass uns bitte bis jetzt in 2 Stunden eine Antwort haben.
Ja.
Und du denkst, nein, ich kann jetzt nicht, weil ich muss das andere noch fertig machen. Und wenn man anscheinend dieses 80-20 hinkriegt, dann ist man einfach am produktivsten für dein Endgoal, weil das geht ja am Ende um eine Vision von nicht nur einem Tag, sondern viele Sachen, die du machst für eine Purpose am Ende, für das Album oder für das Buch oder für die Schauspielerrolle, was auch immer.
Aber so braucht man dann manchmal eben auch die Zeit für die Anfragen, die reinkommen. Und das ist nämlich immer mein Zeitkiller, weil ich mache immer am Vortag mir auch eine Liste, weil mir hilft es, wenn ich weiß, auch mit einem ganz groben Zeitplan, 1,5 Stunden mache ich das und dann 2 Stunden das und so weiter.
Okay, das ist super cool. Ja,
habe ich mir jetzt angewöhnt, weil ich trödel sonst zu doll und ich muss mich da selber ein bisschen unter Druck setzen.
Ja, procrastinating, ne? Es ist krass, ja.
Es ist leider, du guckst da aus dem Fenster und dann guckst du einfach zu lange aus dem Fenster und dann hängst du da
liebe ich.
Ich habe dann manchmal so...
Ich bin auch schnell abgelenkt, ich muss mich auch konzentrieren.
Gerade in Spanien, da guckst du so die Palme an.
Geil. Und denkst du, ein Spaziergang jetzt?
Genau.
Oh, soll ich jetzt noch Fahrrad fahren kurz? Genau. Tolles Wetter eigentlich.
Ja, und das Meer.
Ja.
So, und dann muss ich manchmal sagen, nein, du hast jetzt nur noch 45 Minuten, jetzt musst du auch mal wieder hier auf dein Blatt Papier gucken.
Ja.
Und dann knallt dir aber so eine Fotofreigabe rein. Die kommen, ich finde so Fotofreigaben, die kommen dann immer mit... Wir haben hier mal eben 300 Bilder. Ich hatte mal einen Sender, da habe ich was moderiert für die. Und die haben gesagt, schnelle Fotofreigabe, stand in der Mail, Fotofreigabe. Dann kommen 320 Bilder. Und ich denke so, Leute, schnelle
Vorentscheidung schon eigentlich, oder? Ja.
Ja, aber schreibt nicht schnell dazu, wenn ihr mir 320 Bilder schickt.
Bitte nicht, ey.
So, und dann, die brauchen das heute bis abends. Und dann ignoriert man das erstmal. Dann ruft schon das Management an, sagt, hast du die Mail gesehen mit der schnellen Fotofreigabe? Und dann sagt man, es sind 320 Bilder, das kann ich nicht mal eben schnell zwischendurch. Ja. Ich habe auch was vor und dann muss ich dann und dann das Kind von der Schule holen.
Ja,
ja, aber die wünschen sich, dass du das heute machst. So ja, dann immer.
Jeder, wir haben alle die gleichen Probleme am Ende.
Am Ende schon, ja. Ne?
Ich wünsche, es gäbe dann so eine gute Lösung für solche Sachen. Aber ich glaube, wenn man in diese aktive Liste noch einen Block hat für diese ganzen Sachen, wäre es, glaube ich, gut. Und wenn, das Problem ist ja die Erwartung am Ende, ne? So,
ja.
Weil wenn du am Ende 2 Stunden dir dafür genommen hast und es kommen dann doch nur 20 Fotos zur Auswahl und du hast es in 15 Minuten,
dann hast du viel mehr Zeit.
Genau, dann kannst du noch mit Fahrrad fahren oder weiter dich mit dem anderen auseinandersetzen.
Aber bei mir ist es so, also sagen wir mal, ich muss um 15 Uhr losfahren, um das Kind von der Schule zu holen. Dann kommt um 13 Uhr die schnelle Fotofreigabe, die unbedingt heute noch erledigt werden muss.
Ja, ja.
Jetzt weiß ich aber, sobald ich losfahre, kann ich es ja nicht mehr machen.
Ja, klar.
Und ich hatte eigentlich zwischen 13 und 15 Uhr was anderes geplant.
Ja.
So, dann
oder
kommt die
du
schnelle
musst einfach
Fotofreigabe,
Mittag essen, kann man auch einfach sagen.
Zum Beispiel.
Ja, das ist auch wichtig, ohne Fotos zu machen.
Und ich hasse es, wenn ich dann selber meine Deadlines nicht einhalten kann. Dann fragt der Verlag zum Beispiel, wann kannst du das und das schaffen? Mhm. So eine Illustrationsfreigabe zum Beispiel. Dann sage ich, das mache ich jetzt zwischen 13 und 15 Uhr.
Ja,
dann kommt mein Management und sagt, hier ist aber eine schnelle Fotofreigabe. Dann mache ich die natürlich, weil die ja schnell sein muss. Und dann sagt der Verlag wieder, ja, warum hast du denn jetzt nicht die Illustration freigegeben?
Ja,
hast
ja
du doch gesagt, machst du bis 15 Uhr.
Voll.
Dann bin ich wieder die unzuverlässige, verpeilte Künstlerin,
krass,
die
ja
sagt, ich mache das bis 15 Uhr und es nicht macht.
100%.
So. Und manchmal, das nervt einfach.
Das nervt voll. Aber ich finde, manchmal ist man einfach lieber der Verpeilte als der irgendwie frustrierte, also ich weiß nicht. Man kann nicht alles machen am Ende.
Ja.
Bei mir kommt so ein Punkt, ich weiß nicht, bei dir auch so, aber weil alle bei mir im Team sagen, boah, du kannst Stress voll gut ab und so weiter und ich meine, ich habe einfach so viele Aufgaben, dass ich einfach irgendwann sage, ich schaffe das eh nicht. Weißt du, und dann lasse ich das los einfach.
Ja,
weißt du, weil
das muss man
in einem Tag, ich habe so viele To-Dos eigentlich für, ich könnte jeden Tag mir das voll machen mit allem, aber ich muss ja irgendwie auch noch eine Person sein und ich schaff's eigentlich alles nicht. Und deswegen irgendwann ist so, das nicht. Aber klar, wenn eine schnelle Fotofreigabe kommt, dann muss man die halt machen.
Natürlich, das steht ja schnell. Also
ja,
insofern, wenn da steht schnell, mach mal schnell.
Okay.
So. Eigentlich muss jeder schnell da reinschreiben. Und
richtig,
ich finde aber, um jetzt nochmal so eine Lösung zu präsentieren für uns als Gesellschaft.
Sehr gut. Okay.
Ich finde, wir sollten uns alle mehr Zeit geben mit Dingen.
Mhm.
Also wenn jeder immer meint, dass sein Zeug schnell erledigt werden muss, dann sind wir alle voll gestresst und unter Strom. Und wenn ich jetzt irgendwo zum Beispiel irgendwas hinschicke, dann sage ich immer, lass euch Zeit mit dem Feedback.
Wirklich, man kann auch keine richtigen Entscheidungen zwischen Tür und Angel treffen.
Nee,
weil vielleicht
du nicht.
Bist du ja in dem Moment kurz im Taxi oder boardest gerade auf dem Flug.
Ja.
Und dann hast du noch weniger Zeit. Weil wenn du weißt, du landest, das ist dann nicht mehr.
Und da habe ich schon
spät
Fotos freigegeben, wo ich hinterher dachte,
Aber
da gucke ich doch bekloppt, warum habe ich
passiert.
Das freigegeben?
Ja. Ich würde sagen, Colleen, wir müssen leider das nächste Woche besprechen.
Auf jeden
wie
Fall,
es dann
weil wir haben
ist
jetzt keine Zeit mehr und wir müssen jetzt Palmen angucken und Fahrrad fahren und aufs Meer schauen.
Toll,
und
das wäre schön. Ich wünschte mir.
Tja, ich kann das machen. Ich wohne auf Mallorca. Naja.
Sehr gut. Okay.
Dann bis nächste Woche.
Ciao.
Tschüss.
Bevor wir hören, was unser Duo über das Gespräch denkt, gibt's hier noch einen Podcast-Tipp.
Ich bin auch gerade mit den Tränen am Kämpfen, dass sie wenigstens hier hinkommen können. Das finde ich sehr schön.
Ich kann mich noch sehr gut an den Sommer 2015 erinnern. Ich hatte damals das Gefühl, dass sich Deutschland entschieden hat, ein anderes, ein besseres Land zu werden.
I'm very happy.
Und dann, naja.
Wir werden sie jagen!
Wir sind das Volk!
Für uns ist völlig klar, dass Adolf Hitler ein Linker war.
10 Jahre später ist Deutschland wirklich ein anderes Land geworden. Aber nicht so, wie ich damals dachte. Wie sind wir hier gelandet? Wie wurde aus Herzlich Willkommen Haut wieder ab? In diesem Podcast rede ich mit Menschen, für die sich alles verändert hat seit dem Sommer 2015. Welche Partei sie wählen? Mit wem sie feiern?
Der war ja immerhin Geheimdienstchef. Das ist ja wie aus dem Roman.
Wovon sie träumen?
Dass ich als der, der ich bin, mal von jemandem geliebt werde.
Und vor wem sie Angst haben.
Ich habe gesagt, du, vielleicht habe ich bald keinen deutschen Ausweis mehr.
Aber dann bin ich an meine Grenzen gekommen und stand plötzlich vor einer ganz anderen Frage. Ist das hier noch mein Land? Ich bin Ali Gutsfeld und das ist nicht mehr mein Land. Nicht mehr mein Land findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Und nun zurück zu 1+1. Na, wie war's?
Es waren sehr, sehr schöne Themen gerade, fand ich. Fand ich sehr interessant. Und ich glaube, es gibt noch viele Themen, die wir ansprechen können. Das freut mich, weil wenn man so einen Podcast macht mit so vielen Folgen, mit vielen Leuten kann man gar nicht so lange sprechen. Aber ja, mal gucken. Bin gespannt, wo es noch hinführt in den nächsten Folgen.
Es war auch wieder total spannend und wir haben auch wieder total viele Parallelen festgestellt. Also so habe ich es zumindest empfunden, dass obwohl man unterschiedliche Berufe in dieser Branche ausübt, man am Ende dann doch wieder ähnliche Strukturen hat. Und das war jetzt echt total spannend, irgendwie in eine andere Welt reinzuhören, die aber der eigenen doch sehr ähnelt.
Das war's für diese Woche mit 1+1. Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll, an 1+1@swr3.de. 1+1 ist ein Podcast von SWR3. Produktion mit Vergnügen. Eine neue Folge gibt es jeden Mittwoch auf swr3.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Produktion Lina Britt Bajorath und Jo Bischofberger. Redaktion Gissi Winkler, Anna-Maria Meister und Annika Binger. Schnitt und Mix Sebastian Wellendorf und Maximilian Frisch. Sprecherin Maximiliane Hecke. Blind Producer Lisa Golinski und Marc Bürkle. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Maxi Stumm, Amelie Kern und Timo Klump.